Wir kommen jetzt an das 12. Kapitel im Römerbrief. Sie wieder in Ihren Bibeln aufschlagen. Wir sind ja ungemein beschenkt worden. Jetzt, wie wir auch in den vergangenen Monaten die Abschnitte des Römerbriefs noch einmal gehört haben. Wir ahnen, wie damals in der Reformation dieser Römerbrief neu gehört wurde. Und ich denke manchmal, in unseren Tagen, wenn die Menschen verschmachten vor Furcht und wartender Dinge, die da kommen sollen, wenn sie doch hören, wir wissen um die viel größere Gefahr, der Zorn Gottes, der über der Welt lastet. Wir wollen Menschen fragen, seid ihr in Zeit und Ewigkeit geborgen in Gott, dann könnt ihr dieser Welt trotzen. Dieser Sieg im 8. Kapitel des Römerbriefs, Gott ist für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Aber wie kann man das ins Leben hinein übersetzen? Gerade in dem Lied war es auch wieder als Gebetsbitte ausgesprochen worden und Paulus gibt uns hier noch sehr viele konkrete Anweisungen, die wir in den nächsten Sonntagen bedenken wollen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, bei der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei für euch der wahre Gottesdienst. Da kann man auch übersetzen, vielleicht haben Sie es in Ihrer Bibel so, der vernünftige Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist eine ganz harte Mahnung an die Christen, auch in der Moderne, heute. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinns, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So sage ich nun jedem unter euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, dass niemand höher von sich denken soll, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich denke, so wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, also er meint, die Hand hat nicht die Funktion der Nase, so ist das in unserem Körper, so sind wir viele in Christus ein Leib, aber als Einzelne sind wir füreinander Glieder und haben verschiedene Gaben, je nach der Gnade, die uns gegeben ist. Herr, gib uns Einsicht in dein Wort, dass wir es verstehen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es kommen immer wieder Leute, die sagen, euer Gottesdienst ist so karg, da fehlt so manches. Und dann möchte man gleich sagen, wahrscheinlich sind sie nicht bei den Württembergern aufgewachsen. Die lieben das so in dem Gottesdienst, aber ich verstehe das. Wenn andere sagen, in dem Gottesdienst fehlen doch viele Stücke, kann man den Gottesdienst nicht ein wenig anreichern, dann kommen Vorschläge, wie man das musikalisch noch schöner machen kann oder durch eigene Beiträge ergänzen. Aber vielleicht verstehen wir dann diese Stunde jetzt falsch. Das ist ja ein Stück Bibelstunde, ein Stück Hören des Wortes Gottes. Der Gottesdienst, der läuft nachher weiter. Wenn wir zu Hause am Tisch sitzen, der geht am Montag weiter, wenn wir im Geschäft sind, und er läuft durch bis zum Samstagabend. Das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. Unser ganzes Leben soll Gott dargebracht werden. Da gibt uns Paulus ein paar Ratschläge. Das erste: Gib das Opfer deines Lebens und deines Leibes. Man kann nicht Gottesdienst machen für Gott, ohne dass man seinen ganzen Körper, seine ganze leibliche Existenz mit einbezieht. Das ist für Paulus selbstverständlich. Aber wenn wir das Wort Opfer hören, wie geht's Ihnen da beim Wort Opfer? Da empfinden wir, das ist doch etwas Unangenehmes. Nun, beim Gottesdienst Opfer, das ist noch nicht das Schlimmste, aber wenn einer von mir ein Opfer verlangt, das tut doch weh. Sie kennen es doch aus unserer politischen Diskussion. Die Regierung verlangt beim Sparen Opfer von der Bevölkerung. Wem gefällt das schon? Und dann kommen die Interessenverbände und sagen, ausgerechnet bei uns fängt man an, die Opfer tun weh, da erbittert man. Man will keine Opfer bringen. Es ist bei den Gedanken Gottes immer genau umgekehrt, als wir mit unserem normalen Verstand es begreifen. Die Gedanken Gottes sind höher als unsere Gedanken. Und darum muss man verstehen, was hier gemeint ist. Das Opfer, das wir einbringen, das ist nicht gemeint, dass einer mit dieser großen, gönnerhaften Geste sagt, ich möchte für Gott auch noch was darbieten. Ich habe es Ihnen hin und wieder im Gottesdienst gesagt, wenn Sie meinen, Sie müssten Gott noch so ein Stückchen geben, lassen Sie es lieber. Sie sind zu keiner Gabe, auch zu keiner Geldgabe verpflichtet. Auch zu keinem zeitlichen Opfer sind Sie verpflichtet, als ob Gott auf unseren Dienst angewiesen wäre. Wenn hier davon steht, dass wir unser Leben einbringen sollen als Opfer, dann wird ja ans Opfer Jesu erinnert. Jesus hat sein kurzes irdisches Leben dargebracht als eine Gabe, die Gott benützt hat. Und über dem kurzen Leben hat Gott etwas aufleuchten lassen von seiner ewigen Herrlichkeit. Du darfst dein Leben einbringen wie Jesus, dass dein irdisches Leben, jetzt steht das Wort da, heilig sei. Sagen, wie kann ich denn das machen, dass mein Leben heilig ist? Es ist doch voller Mängel. Gott möchte unser wirklich kompliziertes und schwieriges und oft auch notvolles Leben noch einmal benutzen, um daraus etwas zu machen, was mithilft, die Pläne Gottes in dieser Welt zu verwirklichen. Dein Leben soll ein heiliges Opfer sein. Gib mir dieses Opfer. Wir singen in den Weihnachtstagen so gern das Lied von Paul Gerhardt. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Es ist sicher eins der Tricks des Teufels gewesen, dass er diesen entscheidenden Schritt im Christenleben verdunkelt hat oder ihn gar unter die Polemik gestellt hat. Und viele Christen sagen heute, ich möchte diesen Schritt nicht vollziehen. Ist das nicht etwas, was mir auferlegt wird? Ist dies nicht etwas Erzwungenes, Pietistisches? Und dann wieder müssen Sie in der Bibel lesen. Es ist der schönste, befreiendste Schritt, den man gehen kann, wenn man sein Leben ganz Jesus überschreibt. Ob das war, als Jesus Jünger in seine Nachfolge gerufen hat, oder ob Sie es bei Paulus lesen wollen, ich komme nur in die Freude des Christenlebens hinein, indem ich mich ganz mit allem, was ich bin, Jesus zu eigen gebe. Ich verstehe nicht, warum in unserer evangelischen Kirche dieser Schritt der Entscheidung für Jesus etwas Fremdes, Ungewohntes, Außerordentliches ist, wo doch dieser Schritt in der Mitte des Evangeliums steht. Gebt eure Leiber hin als ein Opfer. Nicht als dieses Opfer, das man ungerne und mit der Gönnermiene tut, sondern gebt es hin, wie Jesus es Gott darbringt. Nehmt euer leibliches Leben so, wie ihr es habt. Sie haben vielleicht einen kranken Leib, der angeschlagen ist, nicht mehr die Jugendkraft. Aber das sind junge Menschen, die können ihre Jugendkraft Gott darbringen. Darbringen als Opfer für Gott. Paulus kleidet das immer in diese Formulierungen, die man genau ansehen muss, damit man merkt, was er meint. Ermahnungen können auf uns oft so wirken, dass sie uns erschlagen oder erdrücken. Wir wissen, wie allergisch wir reagieren, wenn ein anderer von uns was will. Und wir wissen auch, wie wenig Ermahnungen fruchten. Darum sagt er, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt möchte ich es Ihnen mit einem Beispiel erklären, um es ganz klar zu machen. 1914 war der spätere Evangelist Hans Brandenburg mit seinen Eltern in Berlin und die stammten aus Riga. Somit hatten sie russische Pässe. Der Krieg war begonnen mit Russland und nun plötzlich wollte man die guten Deutschen, die in Riga waren, internieren. Das war eine große Not, aber nach langem Hin und Her und Verhandlungen dort haben sie endlich die Ausreise bekommen und sie standen auf dem Bahnhof Berlin und wussten nicht, wie sie in ihre Heimat Riga zurückkommen konnten. Der Vater war Kaufmann und musste zurück, denn plötzlich konnten sie über ihr Geld nicht mehr verfügen. Es war ja Kriegszustand. Und dann erzählt Hans Brandenburg in seinen Lebenserinnerungen, da steht ein jüdischer Kaufmann aus Lodz, der den Vater kennt am Bahnsteig und sagt, da haben Sie ein paar tausend Mark, die kriegen Sie. Mit denen kommen Sie durch über Finnland, kommen Sie heim. Der Vater sagt, ich kann das doch nicht annehmen. Da drängt sie der Fremde, sagt, nehmen Sie das, ich will Ihnen etwas Gutes tun. So meint es der Paulus. Ich ermahne euch bei der Barmherzigkeit Gottes, es geht doch um euer Leben, dass in ihrer angekränkelten Ehe endlich doch die Barmherzigkeit Gottes durchbricht und dass das neue Leben anfängt. Nehmen Sie es doch in Ihren bedrängten Berufsalltag hinein. Sie dürfen Ihr Leben für Jesus als Opfer leben, das über all den Werktagsverpflichtungen die Gegenwart Jesu da sei, ein Gottesdienst, eine Hingabe für ihn, als ein Opfer, das da heilig sei. Ganz für Gott dargebracht, wohl, Gott wohlgefällig, dass Gott Spaß dran haben kann, an unseren Familien, an unseren Gedanken, die wir haben, an unserem Leib. Man macht sich ja sehr viel Mühe an einem Morgen, bis man seine Haare in Ordnung gebracht hat, bis man sich richtet morgens vor dem Spiegel und seinen Leib pflegt. Welche Mühe wenden Sie darauf, dass Ihr Leib für Gott ein Opfer wird? Dass Ihre Gaben zur Entfaltung kommen, so wie Gott sie geschaffen hat. Wie er sie haben will und wie er aus ihrem Leben etwas Großes machen will. Unser Alltagsleben soll nicht voll sein von täglichen Reibereien. Ich ermahne euch nun, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Unter dem geht's nicht ab. Und das ist der Gottesdienst, ein ganzes Leben in der Woche für Gott mit ihm. Eine zweite Sache will ich nun herausnehmen. Wo liegen Ihre Interessen? Das ist deshalb so schwierig, mit den Alltagsverpflichtungen für Gott zu leben. Was hindert denn da? Es ist gar nicht merkwürdigerweise unser Leib, wie wir oft meinen. Das ist bei Christen sicher ein falsches Denken, wenn sie meinen, unsere Veranlagung, unser Geschaffensein sei gar nicht in der Lage, für Gott zur Ehre zu leben. Oh, alle Gaben, die uns Gott gegeben hat, können zu seiner Ehre eingebracht werden. Paulus nennt einen Hinderungsgrund, dem wollen wir nachgehen. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist das Hindernis, der Sinn, den wir haben. Oder die Bibel spricht oft vom Trachten des Herzens. Es gibt in unserem Inneren eine Sogkraft, die uns immer wieder von Gott wegzieht, hinein. Jetzt wäre es falsch, wenn ich sagen würde, ins Irdische, denn das Irdische ist ja von Gott geschaffen, sondern es zieht uns noch viel tiefer weg. Es zieht uns immer wieder ins Egoistische, ins Gemeine, ins Hasserfüllte. Dort, wo wir mit Sorgen meinen, wir müssen die Güter zusammenhaufen und müssen uns einen Schatz sammeln. Darum spricht Paulus bei der Bekehrung, und das ist ein Abschnitt von der Bekehrung, die ganze Übergabe des Herzens war sein erster Schritt und die Veränderung des Sinns. Es muss in unserem Innersten zu einem Bruch kommen, im Herzen. Unser Herz muss eine neue Art haben, dass wir nicht mehr nach den niederen Dingen trachten, sondern nach den großen Dingen. Es war ja bei einer dieser Studentenkonferenzen in Amerika, wo der junge John Mott teilnahm und der Missionar Studd nur diesen Ruf am Ende seiner Ansprache in die Versammlung junger Menschen richtete: Trachtest du nach hohen Dingen, trachte nicht danach. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das war dann jene Versammlung, wo sich anschließend Hunderte von jungen Menschen gemeldet haben und ihr Leben als Opfer darbringen wollten für Jesus. Da widerstrebt in mir und in ihnen selbstverständlich ihr Sinn. Sie wollen das nicht. Mir gefällt das auch nicht. Darum spricht Paulus davon, dass wir uns erneuern sollten, nämlich damit wir den Willen Gottes prüfen und uns ganz diesem Willen Gottes verschreiben. Wenn Sie fragen, wie sieht dann dieser neue Sinn aus, den wir haben müssen, man kann es wirklich wieder nur so zeigen, wie es Paulus dann im Philipperbrief tut. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Der da nicht sich freuen wollte an der Gemeinschaft mit Gott, sondern der sich erniedrigte und gering wurde. Und ich wollte jetzt eigentlich mit Ihnen im allerkleinsten Kreis weiterreden. Es muss bei uns zum Bruch kommen, dass wir Ja sagen zum Willen Gottes, da wo wir gedemütigt werden. Da wo wir teilhaben an den Leiden Christi. Da wo andere Menschen uns wehtun und wo wir es willig tragen um Jesu Willen. Ich will meinen Mund nicht auftun, ich will in die Fußstapfen des Leidens Jesu treten. Das war sein Sinn. Der hat nicht wieder gescholten, da gescholten ward. Der nicht drohte, da er litt. Herr, gib mir deinen Sinn ins Herz. Gib mir deinen Heiligen Geist, der meinen Sinn verändert. Und wenn heute Menschen fragen, wie merkt man die Geistesgaben? Am allerersten merkt man es in der Veränderung des Sinns, dass man nicht mehr hoch sein will. Dass es keine Rolle mehr spielt, was die anderen über uns denken, dass wir auch Kritik ertragen und nicht murren drüber. Seid gesinnt wie Jesus. Lass das in deinem Innersten einen Bruch werden. Die Übergabe des Herzens war der erste Schritt. Lass es aber auch zur Veränderung des Sinns kommen, dass du fröhlich und willig Ja dazu sagen kannst, wie der Herr dich auch führt. Und dann können wir nämlich ganz fest auftreten, wenn wir wissen, was Gott will. Dann brauchen wir nicht die Unterstützung von Menschen. Dann brauchen wir gar nicht das Ja von einflussreichen Leuten. Wir wissen, Gott will es. Dann gehen wir diesen Weg, auch wenn es ein schwerer Weg ist. Wir gehen diesen Weg mit ihm. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinns. Ich habe vorher unterbrochen bei der Textverlesung und gesagt, das ist eine strenge Mahnung an Christen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Oh, sie dürfen gerne Blue Jeans anziehen. Sie dürfen auch gerne Musik hören, wie es ihnen Spaß macht. Ich sehe da nicht die Not. Ich sehe den Weltgeist viel gefährlicher dort, wo wir uns anpassen an dieses Geltungsstreben, an dieses etwas sein wollen. Ich las die Geschichte von einem jungen Akademiker, der einst in der ersten Generation bei William Booth in die Heilsarmee eintrat, ein promovierter Akademiker. Und als er dann kam, dachte er noch ganz fröhlich, ich könne doch vielleicht meine Gaben einbringen aus meinem großen Universitätswissen. Das Erste, was ihn William Booth machen ließ, war, dass er die Schuhe der Kadetten, der untersten Dienstgrade in der Heilsarmee putzen musste. Er, der Doktor, unten anfangen, die Schuhe putzen. Das ist keine Demonstration, sondern das ist eine Prüfung für uns. Ob wir die Sinnesart Jesu in unserem Christenleben praktizieren. Erneuert euch durch Veränderung eures Sinns. Stellt euch nicht der Mode der Welt gleich. Passt euch nicht an. Wobei Paulus bei Mode nie an die Hütchen denkt, dass das in den Christengemeinden so lange Diskussionen gab, ob man sich dieser oder jener Mode anpassen durfte. Und man hat das Wichtigste vergessen. Stellt euch doch nicht dem Sinn, dem Schema, das steht eigentlich da, dem Schema dieser Welt gleich, wo man überall etwas gelten will, wo man seinen Ruhm sich zusammenhäuft, sondern erneuert euch durch Veränderung eures Sinns. Trachte nicht nach hohen Dingen. Revidieren Sie Ihre Ziele noch einmal. Es gibt Menschen, die machen sich in ihrem Leben kaputt, weil sie zu hohe Ziele sich ansetzen. Es muss nicht jeder Abitur machen. Es muss auch nicht jeder den letzten Grad in Beruf erreichen, die letzte Sprosse. Wenn Gott will, ja, aber es ist nicht das Letzte. Sondern trachte nach der Gerechtigkeit Gottes und mache es zu deinem Lebensinhalt, dass ich nur mit meinen Gaben Gott dienen kann. Und das Letzte, jeder nach seinen Gaben. Auch das packt Paulus noch hinein. Er spricht, man solle maßvoll von sich denken. Was meint denn Paulus? Ich habe lange rumgerätselt und fand dann in den alten Kommentaren von Adolf Schlatter doch die beste Auslegung dazu. Dass er sagte, es war in der Urchristengemeinde, so wie es zu allen Zeiten ist, dass Jungbekehrte oft ihre Möglichkeiten weit überschätzen. Eigentlich ist es ja schön, dass Menschen, die eben zum Glauben kommen, so brennen voll Feuer, dass sie meinen, sie können die ganze Welt erobern für Jesus. Aber das gibt ja kurz darauf einen raschen Zusammenbruch, wenn sie merken, meine Gaben halten nicht den gleichen Stand mit meinem Wollen. Und Paulus sagt, man muss sich im Christenleben sehr genau anpassen an das, was die Gaben sind. Es ist für sie nicht ungewohnt, ich will das sagen, auch wenn es immer wieder Diskussionen auslöst, ich will das ganz bewusst sagen, dass wir heute eine gewisse Trendwende haben, dass viele Christen suchen, ihre Möglichkeiten in diesen dürren Zeiten zu überhöhen. Sie flüchten sich in ekstatische Erlebnisse. Und dann schwelgen sie von den großen Offenbarungen Gottes. Aber das deckt sich mit ihrem Leben nicht. Oft sind es seelisch kranke Menschen, oft sind es Menschen, die im Beruf versagen, deren Ehe auseinandergegangen ist, die eine große Nähe haben, um überhöhte sinnliche Erfahrungen zu machen in ekstatischer Weise. Und Christen sind nüchterne Leute, die ihre Gaben kennen. Wir müssen uns auch unserem brüchigen Leben stellen. Wir wissen, wir haben einen müden und einen kranken Leib. Und da wollen wir nicht dauernd bloß Halleluja brüllen, sondern uns auch drunter stellen. Dass jeder maßvoll von sich halte. Paulus will wohl, dass wir am Sieg teilhaben, aber in den Maßen, wie es uns gegeben ist. Wir wollen es realisieren in der brüchigen Existenz. Es kann nur jeder so tun. Wenn unsere Frau Kammer jetzt in Basel liegt und es ihr so schlecht geht, sie hat uns ja oft von ihrem Leiden erzählt. Sie kann die Gabe Gottes in ihrer Krankheit deutlich machen. Nur so, das ist ihr Zeugnis für uns alle. So wie ich es nur mit meinen Gaben darbringen kann. Und Paulus sieht, dass die Gaben der Christen, die ganz verschieden sind, zusammenwirken in der Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft wird das nichts. Gerade darum müssen wir zusammengreifen. Es gibt in unserer Neuzeit einen Wahn, den Wahn der Gleichheit. Das haben die Gottlosen erfunden, als ob alle Menschen gleich wären. Sie sind's nicht. Ganz bestimmt sind sie nicht gleich. Kein Mensch ist dem anderen gleich. Nicht einmal in den Gaben. Es gibt große und kleine, begabte und unbegabte, gescheite und dumme und was sie wollen. Alle Menschen sind grundverschieden. Aber Gott nimmt jede Gabe und mischt einen jeden nach der Gabe, die er gegeben hat. Und ich brauche nie einen anderen kopieren. Gott hat uns in Deutschland unsagbar viel gegeben, Gaben anvertraut, in der Tradition unserer Christenheit. Ob wir die Gaben überhaupt richtig benutzen können? Was hat er uns im Persönlichen gegeben? Wir haben seit Jahrzehnten Frieden. Jeden Tag neu, unverdient. Was schenkt uns Gott an materiellem Wohlstand? Ich schäme mich oft, wie wenig wir einbringen in die Weltchristenheit. Jeder nach seiner Gabe, die er empfangen hat. Es darf in einer christlichen Gemeinde auch nicht den Versuch geben, alle zu einem Einerlei zusammenzumodeln. Das Schöne ist, dass wir grundverschieden sind. Der eine hat eine kritische Art, der andere eine optimistische Art. Das gehört zusammen. Und da auf einmal sind wir von dem Pluralismus, nicht in der biblischen Lehre, sondern in den Formen und in den Gaben, die uns Gott gegeben hat. Keiner soll höher denken von sich, als ihm's gebührt. Auch der Theologe nicht. Der ist nicht über den anderen. Das Wort Laien ist ja schon eine Beleidigung. Denn Gott lehrt jeden nach seinen Gaben. Und wir gehören zusammen. Die Jungen und die Alten. weil wir zusammen erst das tun können, was Gott in unsere Mitte hineinlegt. Paulus spricht von einem Leib, der viele Glieder hat. So ist unsere Verbundenheit nur das Sein in Jesus, dass jeder Einzelne sein Leben als Opfer für Jesus darbringt. Wenn wir so leben, dann haben wir Einheit der Christen. Ohne große äußeren Formen. Der Theologe Kehler hat es eins Gebet immer wieder gebetet. Hilf aus den Gedanken ins Leben hinein. Ganz ohne Wanken dein eigen zu sein. Amen.